Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Ihr dürft euch freuen, Tiki-Taka ist nicht nur zurück. Wir haben auch eine pickepacke Folge mal wieder für euch vorbereitet mit vielen, vielen unterschiedlichen Themen. Nicht nur Klassiker. Es gibt ja nicht nur ein paar Schiri-Themen wieder in der Liga, sondern jetzt auch noch ein noch engeres Meisterschaftsrennen als vorher schon und eben vor dem Klassiker am Samstag. Da schaut, glaube ich, speziell Alex jetzt wieder lieber auf die Tabelle, weil es ja noch ein bisschen enger geworden ist. Moin.
Moin, servus. Ja, wurde ein bisschen kuscheliger da oben. Wobei so früh in der Saison könnte sich das ja noch ändern. Also, dass Girona da weiter da oben mitmischt, wieder eine Goleada, eine Remontada geschafft hat, wieder 5 Heimtore geschossen hat. Das zieht sich jetzt zwar 10 Spieltage lang schon so, aber irgendwann muss es doch mal aufhören oder hört es nicht auf. Das, kriegen wir einen Dreierkampf um die Meisterschaft.
Das wird es eher sein, aber man denkt sich immer bei Girona, jetzt hatten sie den Rückschlag gegen Real und trotzdem sind sie weiter da vorne und irgendwie weiter Vollgasfußball. Ich glaube, haben mehr Ligatore als Man City und PSG und andere. Das ist schon irgendwie kein Zufall, aber da wird man natürlich heute ein bisschen drüber reden. Auch nochmal natürlich muss man Atletico lobend hervorheben. Wir hatten auch 3 große Jubiläen von den 3 Liga-Dinos und bei einem dieser Liga-Dinos kam es zu einem ganz besonderen Debüt. Da wisst ihr jetzt gleich, worum es dann geht. Wir werden schauen, dass wir ein bisschen Klassiko-Vorschau mit reinpacken oder Prognosen. Und wir hatten ja schon in unserer letzten regulären Folge, es gab ja während der Länderspielpause, wer es nicht mitbekommen hat, noch könnt ihr euch auf YouTube anschauen oder auf Patreon die Folge anhören, nur unseren Tiki-Taka-Talk mit ein paar Fans und Supportern. Das ist sehr empfehlenswert. Aber wir hatten in unserer letzten regulären Folge, hatten wir ja noch das Thema von wegen, was passiert jetzt während der Länderspielpause an Trainerwechseln? In Sevilla ist es ja passiert, haben wir mitbekommen. Aber dann Villarreal und Vigo, wir hatten ja zumindest gemeint, Villarreal wahrscheinlich noch nicht. Vigo könnte, aber ist beides nicht passiert. Da können wir jetzt nach und nach drüber auch noch diskutieren, ob sich das gelohnt hat. Denn beide Vereine haben jetzt nicht gewonnen. Und da sind wir, können wir vielleicht anfangen mit dem ersten Spiel. Das war ja, oder eines der ersten Spiele, Celta gegen Atletico. Und natürlich wird man gleich viel Atletico loben und wie viel Spaß die mittlerweile auch weiter haben. Aber ja, Celta Vigo. Jetzt wieder, ich weiß nicht, wie viel der Heimspiel das war, aber sie haben immer noch keinen Sieg zu Hause, genau da, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Sie haben an Benitez festgehalten in der Länderspielpause. Aber ich war vorher schon skeptisch, ob der da irgendwie nochmal das Feuer entfachen kann. Das heißt jetzt nicht, dass die Mannschaft komplett gegen ihn spielt. Die Celta hat jetzt auch kein mega schlechtes Spiel gemacht, aber sie waren halt auch weit weg von einem guten Spiel. Und selbst gegen ein Atletico, ich sag mal, in einem Schongang, die sind jetzt auch nicht an 100% Kraft dran gewesen, hat das nicht gereicht. Natürlich waren es am Ende auch 2 Torwartfehler, die den Unterschied ausgemacht haben, aber Celta ist da weiter mega am Kriseln, drittletzter. Und vielleicht bereut man das da bald, da nicht die Reißleine gezogen zu haben. Aber jetzt darfst du erstmal.
Ich weiß nicht, ob es bereut. Ich verstehe, warum Benitez im Amt geblieben ist. Ich finde auch so früh dann immer gleich Panik schieben und einen Trainer, der im Sommer kam, rausschmeißen, bin ich ja eh kein Fan von. Und dann sollte man nicht immer nur auf die blanke, hässliche Tabelle schauen, also hässlich aus Sicht von Celta, die einfach 18er sind, sondern vielmehr auf die Leistung. Und ich muss leider sagen, leider deswegen, weil sie ja wieder klar verloren haben, aber leider war die Leistung wieder gut und es gab wieder nichts. Ich fand, das war kein schlechtes Spiel von Celta gegen Atletico. Ich habe es über 90 Minuten gesehen. Sie hatten 16 Schüsse aufs Tor, obwohl sie ja lange, lange Zeit in Unterzahl war. Sie hatten 3 Großchancen. Sie haben die Latte getroffen. Sie haben Atletico in der zweiten Halbzeit bis zum, ich glaube, 0-2 war es, so unter Probleme gestellt, dass du gar nicht wusstest, dass da eine Mannschaft in Unterzahl ist. Und wenn, dann wäre es eher von der Spielweise Atletico gewesen. Also ich fand da wirklich so 20, 30 Minuten, was auch immer das waren, in der zweiten Halbzeit hat Celta in Unterzahl da alles rausgehauen, aber sie haben vorne das Ding wieder nicht reinbekommen. Und natürlich auch, ja, ein sehr, sehr dummes Gegentor kassiert durch den Elfmeter, weil ja einfach dieser Torwartfehler dem vorausgegangen ist, plus dann diese rote Karte. Also das hat das Spiel natürlich brutal konditioniert, beeinflusst, dass da dein Keeper nach 30 Minuten eine Flanke nicht so nach unten patschen kann und dann versucht irgendwie nachzuhaken, nachzugreifen und dann Morata da fault und dann sieht er auch noch rot. Also es war ja eine softe Entscheidung, können wir ja gleich besprechen. Aber das hat natürlich das komplette Spiel beeinflusst und trotzdem haben sie ja ein gutes Spiel gemacht, hatten Chancen, haben nach vorne gespielt, hätten treffen müssen, fand ich. Zumindest das eine Türchen. Also so schlimm finde ich es nicht, wie du es machst. Echt? Aber klar, schlimm ist natürlich der Blick auf die Tabelle.
Ich weiß nicht. Also wir haben auch ein gutes Spiel gegen Barcelona gemacht, auch ein gutes Spiel gegen Real Madrid gemacht und trotzdem gehst du mit 0 Punkten gegen die
Tabelle. Aber genau das ist es ja. Die Leistungen stimmen ja.
Ich weiß nicht. Ich sehe da irgendwie so viele Anfälligkeiten, so viele Probleme. Du machst dir das Leben so oft selbst schwer. Und klar war da dieser eine Lattenkracher und dann hat er einmal noch Oblak irgendwie auch sich fast den Ball noch selbst reingelegt. Aber das waren für mich auch so mit dann die zwei gefährlichsten Situationen. Also ohne dass man da jetzt sagen konnte, dass da Atletico an die Wand gespielt wurde. Wie gesagt, Atletico da ein bisschen im Schongang, sich vielleicht auch ein bisschen schon auf die Champions League eingestellt, ohne jetzt komplett da bei 100% angetreten zu sein, hat das trotzdem zu einem lockeren, mehr oder weniger lockeren 3-0-Sieg gereicht. Natürlich auch beeinflusst durch die frühe rote Karte und ich weiß nicht, ich hätte schon gerne das Spiel weitergesehen, wenn dann der Schiedsrichter vielleicht ein Auge zugedrückt hätte, weil man ja doch irgendwie sieht, der Torwart blöd, dass er den nicht festhält und dann fällt er halt so runter auf den Ball. Er will, glaube ich, die Bewegung geht zum Ball, seine Intuition und nicht gegen Morata, nicht gegen den Gegenspieler. Natürlich ist das blöd und ist das dann auch ein Elfmeter, aber dann rot ist schon eine harte Doppelbestrafung, weil wie gesagt, es war jetzt kein Schlag gegen Morata, ich muss den stoppen, sondern er wollte ja den Ball meiner Meinung nach unten am Boden festhalten und dann mit ein bisschen Auge zudrücken, hätte man da auch nochmal Elfmeter und Gelb zeigen können oder sagst du, nee, muss genau so entschieden werden.
Ich finde, da musste nicht mal ein Auge zudrücken, da musste er die Regeln richtig anwenden. Denn normalerweise ein Angriff gegen, also ein Angriff, der dem Ball gilt, ein Zweikampf, der dem Ball gilt, ist ja kein Rot mehr, sondern ist ja nur Gelb. Rot ist ja nur die klare ein Griff ans Trikot des Spielers oder ein Rempeln oder ein Umstoßen, wo du keine Intention hast, zum Ball zu gehen, sondern nur den Spieler stoppen willst. Sobald ein Spieler, egal ob Torwart oder eben Feldspieler, zum Ball wollen, per Grätsche zum Beispiel, indem sie das Bein irgendwie rausstellen und ne, irgendwie da reinstochern wollen, oder eben der Torwart, der sich dann zum Ball schmeißt und dann erwischt den Spieler und statt den Ball, das sind normalerweise keine roten Karten im Strafraum, sondern die Folge ist Elfmeter und Gelb, damit es die Doppelbelastung nicht gibt. Das heißt, für mich ist der Strafstoß eh schon hart, weil das ziemlich wenig war. Morata macht da sehr viel drauf.
Morata hat keine Chance, an den Ball zu kommen.
Der verkauft das, im Moment, keine Chance an den Ball zu kommen oder der Torwart keine Chance an den Ball
Morata
zu kommen?
Morata kann nicht mehr an den Ball kommen durch den Torwart.
Ja, dann ist ja kein Elfmeter.
Hä?
Ja, wenn Morata keine Chance hat
an den durch Ball den Torwart, zu kommen. Er kommt, weil der Torwart sich in den Weg schmeißt quasi, kommt Morata nicht mehr dran.
Ja, aber der Ball geht ja auch ins Aus. Der Ball ist ja schon weg. Also ich bleib dabei, für mich ist das ein softer Elfmeter, den er auch gut annimmt, Morata, und auch gut verkauft und dann kann man den schon geben. Aber rot ist zu hart, weil der Torwart ihn weder so richtig umhaut, noch ihn überhaupt umhauen will, sondern er will irgendwie zum Ball springen. Also wäre eigentlich gelb die richtige Entscheidung gewesen. Und vor allem, weil der Ball ist ja schon im Aus oder bei der Überquerung der Auslinie, als Morata gefällt wird. Also er hat ja gar keine Chance mehr, das Tor zu erzielen, selbst wenn er nicht gefoult wird, weil er ja nur den Ball wegspitzelt und dann getroffen wird. Also er hat ja nicht mal die Torchance, weil der Ball geht ins Aus. Und allein deswegen ist mir die viel, viel, viel zu hart, die rote Karte, und für mich auch eine Fehlentscheidung. Das hätte gelb maximal sein sollen. Und dann, ja, bist du 1-0 hinten, weil Griezmann hat den ja so oder so locker verwandelt oder hätte ihn auch gegen einen echten Torwart richtig locker verwandelt, glaube ich. Aber dann bist du nicht hier, was, 70 Minuten in Unterzahl. Also für mich war das eine Fehlentscheidung, ehrlich zu sein. Rot ist dann nicht die richtige Entscheidung.
Ja, das nicht, aber ich glaube schon, dass Morata da noch an den Ball gekommen wäre, wenn der Torwart da nicht gewesen wäre. Egal, also das schon hart und natürlich nimmt ihr das dann irgendwo auch, weiß ich, zieht die Moral wieder runter und dann siehst du wieder, jetzt geht das wieder los, wir werden wieder wahrscheinlich nicht gewinnen, so als Celta Vigo, wenn du schon unten mit drin steckst, aber und trotzdem sehe ich in der Mannschaft irgendwie, natürlich sind da gute Ansätze, aber du hast auch bei Almeria gute Ansätze und dann machst du es dir durch eine schlechte Defensive selbst kaputt und dann ist irgendwie auch zu oft wird dann irgendwie der Kopf schon wieder in den Sand gesteckt und so weiter und Rafa Benitez ist dann für mich keiner an der Seitenlinie, der irgendwie so ein gesundes Charisma hat, der dann irgendwie die Spieler ruhig wieder aufbauen kann oder besonders anfeuern kann, der ist dann selbst auch einer, der irgendwie frustriert an der Seitenlinie sitzt, also ich ist jetzt nicht, dass ich ein Benitez-Hater bin, auf keinen Fall, er war noch Madridista, hat geweint bei seiner Präsentation und so weiter, also das ist schon, da waren schon viele Emotionen dabei, da ist die Legende, hat mit Valencia die Meisterschaft geholt, dieses unglaubliche Champions-League-Finale mit Liverpool, alles ja, wunderbar, aber für mich ist er trotzdem irgendwie mittlerweile ein bisschen aus der Zeit gefallen, ich weiß nicht, wie seine Trainingsmethoden sind, vielleicht ist er da so ein bisschen der spanische Magath, der eben, ja, viel auf altes, bewährtes setzt, was nicht mehr so modern ist und vielleicht ist er mehr der mittlerweile Vorstände und Präsidenten überzeugen kann, aber nicht mehr unbedingt Spieler und Mannschaften und da, ich merke einfach nicht bei Celta Vigo, dass das eine gute Entwicklung ist, auch wenn natürlich die Mannschaft eine Qualität hat und hier und da mal ganz gute Spielzüge zu sehen sind. Also für mich war das, ist das glaube ich weiter ein Fehler, dass da in der Länderspielpause nicht die Reißlinie gezogen wurde. Natürlich hat man im November noch die Chance, aber ja, jetzt wird's ja, es wird ja nicht unbedingt einfacher für Celta, nee. Denn die nächsten Spiele sind ja, glaube ich, was haben wir da, Athletic Club, Girona, Sevilla, Valencia. Da kommen ja jetzt eher noch ein paar Mittelklasse-Gegner als noch ein paar schlagbare Almerias oder so. Von dem her sind die Prognosen für Celta da weiter eher überschaubar.
Ja, da gehe ich tatsächlich mit nächstes Spiel in Girona. Die sind ja richtig, richtig heiß drauf. Können wir ja gleich direkt besprechen, wenn du magst. Also das wird richtig schwer. Da stand jetzt, würde ich einen Girona-Sieg tippen. Vielleicht auch wieder mit 3-4 Toren. Und dann zu Hause gegen Sevilla, die einen guten Eindruck gemacht haben gegen Real Madrid, fand ich, wird es auch sehr, sehr schwer. Im San Mamés holst du auch eher nichts. In Valencia super unbequem, weil das die nächsten 4 Spiele Copa ausgeklammert, denn da spielst du gegen einen unterklassigen Verein. Ja, die haben es absolut in sich und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn Benitez tatsächlich in der nächsten Länderspielpause vielleicht dann doch gehen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es die richtige Entscheidung fände, denn nochmal mich. Ich finde, die Leistungen entsprechen nicht dem Punktestand. Und wenn die Leistungen stimmen, dann bin ich da positiver normalerweise eingestellt, dass es wieder nach oben geht. Aber klar, er braucht irgendwann Punkte, sonst muss er wirklich richtig um den Job bangen. Ja.
Das ja. Ja, okay. Ja, wie machen wir weiter? Ich würde vielleicht doch eher mit dem Gegner erstmal weitermachen mit Atletico, bevor wir gleich zu Girona springen. Denn ja, Atletico ist weiter, wie war das, im Kalenderjahr 2023. Sie waren am Spieltag die beste Mannschaft in Spanien mit 72 Punkten. Jetzt hat Barca mittlerweile nachgelegt mit 74 Punkten in diesem Kalenderjahr. Aber Atletico hat ja auch ein Ligaspiel weniger, das gegen Sevilla, was ja verschoben wurde wegen des Sturms. Also da ist schon mal Atletico top drauf in diesem Kalenderjahr. Und auch die torgefährlichste Mannschaft der Liga sind sie. 70 Tore in 2023, Real Madrid folgt dahinter mit 61 und Barca mit 58 jetzt. Also das ist nicht mehr dieses minimalistische Barca, die machen, Atletico, die machen das 1-0 und danach wird nur noch verwaltet. Das gibt's hier und da auch mal, aber man sieht viel zu oft mittlerweile, dass Simeone einfach seine Jungs machen lässt, dass wirklich die Spaß haben am Kombinieren, am Fußballspielen. Das hat man auch beim 2-0 gesehen, da hatte Correa so den Ball schön durchgelassen durch seine Beine. Morata dann im Strafraum dreht sich, dann kommt er so halb mit der Hacke, Außenriss wird er dann zurückgelegt. Also da sind auch wirklich spielerisch nette Dinge dabei. Das hat man schon in der letzten Rückrunde oft löblich erwähnt und jetzt auch mittlerweile in dieser Saison sind da viele gute, positive Dinge dabei, weil einfach, wie gesagt, Simeone seine Jungs öfter mal machen lässt, es wirkt ein bisschen, als herrscht eine gewisse Lockerheit auf dem Platz mit dieser Underdog-Rolle, dass man eben sich denkt, so ja, wir lassen mal Barca und Real machen, was sie meinen, mal gucken, was da geht. Champions League-Rang ist natürlich Pflicht bei denen, aber ohne, dass da jetzt einer irgendwie vom Titel groß träumt, aber scheinbar beflügelt das die Mannschaft. Natürlich haben sie auch, wenn ich schon das Thema Lockerheit anspreche, haben sie ja, Monsieur, ich will einfach nur wieder Fußball, Spaß haben am Fußball spielen, Antoine Griezmann auf dem Platz, und der einfach jetzt mal wieder einen Hattrick erzielt hat gegen Celta, also das ist schon mal spektakulär, und der einfach auch wieder weiter eine Riesensaison spielt und einfach aktuell sehr viel, sehr gut läuft bei Atletico, also Chapeau dazu.
Ja, Griezmann ist mit 7 Toren übrigens schon wieder der Torjägerliste auf Platz 2 hinter Bellingham. Guck an. Und wenn du sagst, hier bestes Team im Kalenderjahr mit Barca und auch torfreudigstes Team, das liegt halt am Namen Antoine Griezmann. Ein Dreh- und Angelpunkt in der Offensive, der alle Freiheiten hat, der Tore macht, der Assists macht, der einfach Bock auf Fußball hat, der sich super wohl fühlt, wie man ja eh schon weiß und auch wir oft besprochen haben. Also Griezmann ist da der Schlüssel zu diesem Atletico, das sehr viel Spaß macht. Ich habe nachgesehen, in den letzten 6 Spielen wurden alle 6 gewonnen übrigens. Also Champions League und La Liga. In 4 der 6 Spiele haben sie 3 Tore geschossen und in den anderen beiden 2 Tore. Es gab ja ein 3-1 gegen Real Madrid, ein 3-2 gegen Feyenoord, ein 3-2 gegen Cádiz, jetzt das 3-0 bei Celta, und die anderen beiden Spiele haben sie 2-1 und 2-0 gewonnen. Also wie du schon ansprichst, ne? Da fallen Tore, die haben Bock auf Tore, die spielen mit einer gewissen Lockerheit und mit eben Top-Spieler Griezmann, der wirklich Dreh- und Angelpunkt ist gegen Real Sociedad, hat ja auch in der 89. Elfmeter zum 2-1 verwandelt, ne? Auch schon ein Schlüsseltor erzielt. Also ja, aktuell läuft da alles ganz richtig, richtig gut. Aber jetzt bei Celtic in der Champions League, wenn wir jetzt gleich auf Mittwoch ein bisschen blicken wollen, da wird es, glaube ich, auch eher schwer werden. Aber
ja,
Gewinnen musst du das schon, oder?
Ja, das ist unangenehm da. Du musst da erstmal die Anfangsphase überstehen. Real Madrid war ja letztes Jahr oder wann auch da war. Und Toni Kroos hat noch gesagt, er hat noch nie so ein Stadion erlebt. Aber das muss schon trotzdem schlagbar sein, indem du einfach cool bleibst und erstmal eben auf Nummer sicher gehst. Und dann kannst du irgendwann, werden sich der Räume ergehen, werden die auch mal Fehler machen bestimmt. Also ohne, dass ich jetzt ein Celtic-Spiel in dieser Saison gesehen habe, glaube ich, wird das schon sein. Die haben noch letztens, glaube ich, auch zu Hause gegen Lazio verloren. Also sollte schon zu schaffen sein, und wenn da Atleti eben weitermacht, konzentriert und Spaß haben und nicht immer nur es mal schleifen lassen in der Champions League, dann sollte das schon weitergehen. Ich bin vor allem auch mittlerweile gespannt, weil sie sind ja jetzt schon in der Tabelle, klar, aktuell nur Vierte mit 22 Punkten, ja gut, aber das auch nur, weil die anderen drei ja sich irgendwie einen Punkt nur auseinander sind und Atletico eben dieses eine Spiel fehlt, und das war ja vor der vorletzten Länderspielpause, und ich hätte wirklich gerne gesehen, wenn dieses Spiel gegen Sevilla stattgefunden hätte. Ich gehe mal davon aus, gehen wir mal davon aus, Atletico hätte das gewonnen, dann hätten sie jetzt auch 25 Punkte wie Real und Girona zusammen und wären jetzt sogar dann Tabellenführer dank der noch besseren Tordifferenz. Also das, dann wäre, hätten wir jetzt aktuell geredet von einem Tabellenführer Atletico. Das ist schon einfach kein Zufall vorne. Und wie gesagt, dieses Narrativ vom mauernden, minimalistischen Atletico muss langsam mal zur Seite gelegt werden, damit auch vielleicht diese Underdog-Rolle wegkommt, damit man auch langsam Atletico ernst nehmen, dass sie vielleicht doch irgendwie, vielleicht ist es am 30. Spieltag, ist es nicht mehr so eng mit Atletico, aber wir hatten ja noch in unserem Tiki-Taka-Talk, ich glaube, Lukas hatte ich gefragt, so von wegen, meinst du hier, Atletico kann da was reißen? Er war sich sicher, nee, da lege ich mich fest, Atletico wird bei der Meisterschaft nichts mitreden. Also richtig sicher bin ich, würde ich das jetzt nicht mehr unterschreiben, aber klar, Saison ist lang, es ist der Saisonstart und trotzdem stabile Saison mittlerweile von, oder weiter Wollt. Von Atleti.
Wie war das? Wollte er nicht einen ausgeben, wenn
ja, Atletico eine Runde. Da? Ja.
Wollte er nicht eine Runde an jeden zahlen? Ja. Das könnte teuer werden.
Auf der Anwesen also, oder aller Patreons mal gucken.
Ja, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber ja, es würde so oder so teuer werden können. Mhm. Ja, du hast es angesprochen, wenn sie gegen Sevilla das Nachholspiel gewinnen, sind sie Tabellenführer, weil sie mehr Tore geschossen haben. Man weiß ja, ne? Differenz zählt ja immer so lange, bis es Hin- und Rückspiel gab zwischen zwei Mannschaften. Genau. Dann zählt der direkte Vergleich. Das nur als nochmal Erklärung. Also ja, Atleti ist auf Kurs, ist richtig gut drauf. Gilt natürlich auch für den aktuellen Tabellenzweiten, Girona, die wieder 5 Tore geschossen haben. Wieder zum dritten Mal in der Saison, oder? 5 Tore, bin mir nicht sicher.
Kann sein.
Zweiten oder dritten Mal. Nee, es waren 4 in Granada, ich habe es jetzt gerade vor mir. Jetzt 5 gegen Almeria, 4 in Granada und 5 gegen Mallorca. Also wenn wir von Spaß und Freude und Mut und Angriffsfußball und Bock auf Fußball und Bock auf Tore reden, muss man über Girona reden. Mit 24 Toren, mehr Tore geschossen als Real Madrid, als der FC Barcelona und eben sogar als Atletico, die aber natürlich ein Spiel weniger haben. Also Girona macht weiter richtig Bock. Und das sogar nach 0-2 Rückstand.
Ja. Das geht, glaube ich, auch nur gegen Almeria. Die hatten ja letztens schon eine 3-0-Führung zur Halbzeit gegen Granada, glaube ich, verspielt. Gut, Tabellenletzter halt. Und auch da klappt wenig und die sind defensiv schwach. Aber Girona, ja, weiter halt Vollgas-Fußballveranstaltung, speziell zu Hause, auch wenn es vielleicht gegen Real Madrid da nicht zu dem Sieg gereicht hat. Aber haben, wie gesagt, mehr Ligatore als PSG und Man City erzielt. Und das ist kein Zufall, weil sie einfach mutig nach vorne spielen. Für Mitchell, den Trainer, war es jetzt das 100. Spiel. Da hat man sich scheinbar was Besonderes überlegt im Sinne von, komm, wir lassen erstmal den Gegner ein bisschen kommen. Schon nach 20 Minuten oder so gab es da die 2 Gegentore und dann haben sie aufgedreht. Das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Schon bis zur Halbzeitpause haben sie dann schon 3-2 geführt. Und wie ich immer sage, Girona, das Geheimnis des Vereins oder dieser Mannschaft ist einfach, dass sie alles können. Also wir haben beim ersten Gegentor gesehen, dieses Umschaltspiel, was sie drauf haben. Erst die Balleroberung, dann ist schon einer in den freien Raum reingelaufen, dann kam der tödliche Pass. Du hast so viele schnelle, direkte Kombinationen auf engen Raum wie beim zweiten Treffer, wo wirklich die Mitspieler sich einfach schon blind verstehen. Es geht so schnell für die Gegner, auch wenn natürlich Almeria die schwächste Defensive ist, aber das ist schwer zu verteidigen. Beim dritten Tor war es wieder eine Balleroberung, dann kam der tödliche Pass, weil schon einer gestartet war. Ich glaube, vom vierten Tor, das war sogar ein Vereinsrekord, da haben 22 Pässe zum Tor von Savio geführt und dann, jetzt haben wir viel über Kombinationen und Umschalten geredet, aber sie können auch einfach mal simples Außenspiel und Flanken hereingaben. So war es beim 5-2 auf Stuani, da haben sie auch noch einen Killer auf der Bank, wo es dann auch einfach mal eine Flanke, eine Hereingabe geben kann. Also die können wirklich sehr, sehr viel, zumindest offensiv, nur das ist noch der große Unterschied zu Atletico, dass es mit dem Verteidigen noch nicht wirklich hinhaut. Sie stehen einerseits natürlich sehr hoch, wenn du so viel, so weit vorne angreifst und eh immer irgendwie eine Überzahl am gegnerischen Strafraum teilweise hast, dann sind auch die deine Verteidiger immer mal bei der Mittellinie und verteidigen auch nicht gut. Also beim 0-1 waren sie ein bisschen schläfrig nach dem Einwurf, glaube ich. Torwart ein bisschen suboptimal, auch beim zweiten Tor. Gazzaniga bin ich kein Fan von, aber vorne einfach top. Und sie wissen halt, sie kassieren meistens ein Gegentor, aber sie machen dafür meistens auch ihre 2-3. Also Chapeau dafür, das ist spektakulärer Fußball, kann man sich weiter auch anschauen.
Absolut, absolut. Wirklich, vor allem das Bemerkenswerte ist ja, dass sie, selbst wenn sie jetzt 2-3 Tore schießen, dass sie immer Bock haben, mehr Tore zu schießen. Ne? Fast schon wie die Bayern in der Bundesliga in ihrer Hochzeit. Wenn es 5-0 steht, haben sie Bock, das 6. und das 7. zu schießen. Sowas bei den Bayern ja immer unter Guardiola und Co. oder unter Hansi Flick ja auch. Und bei Girona hast du ja das im Kleinen auch immer das Gefühl. Ne? Die führen 4-1 oder 3-1, was auch immer, und die geben trotzdem Vollgas und über die Außen laufen sie durch, viele Vertikalläufe, Tiefenläufe, dann kommt der Ball und dann schießen sie immer noch mal ein Tor. Also das ist wirklich bemerkenswert, wie viel Bock die auch auf Fußball haben, auf Gewinnen haben, auf Tore schießen haben. Und wir hatten ja, glaube ich, vor, waren es 3 Wochen, 4 Wochen, whatever, darüber gesprochen, vielleicht, ne, Meisterschaft, okay, ist ein großes Wort, aber wie wäre es denn so mit Europacup-Ambitionen oder mit den Chancen, den Europacup zu erreichen, also 5., 6., 7. werden? Da habe ich ja gesagt, ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Ich hatte schon ein kleines Bauchgefühl vor der Saison, weil sie ja letztes Jahr, ich glaube, am letzten Spieltag den Europacup verpasst haben. Wenn sie da gewonnen, wären sie sogar 7. gewesen, hätten Conference League gespielt, und ich habe das Gefühl, sie können es dieses Jahr erreichen. Ich habe mich noch nicht getraut, es bei unseren Tipps auch abzugeben, weil ich doch dachte, naja, mit Athletic Club, mit Villarreal, die haben einfach mehr Klasse im Kader. Aber wenn du jetzt schon auf die Tabelle blickst, Girona hat vor dem 6., dem Athletic Club, einfach jetzt schon 8 Punkte Vorsprung. 8 Punkte am 10. Spieltag. Das ist schon ein enormes Brett. Und ich blicke ja trotzdem nicht, ich sage ja nicht, die erreichen die Champions League oder werden irgendwie, ne, ewig da oben Top 3 sein. Aber einfach, wenn die am Ende 6. werden, wäre das ja ein brutaler Erfolg. Waren ja noch nie in Europa. Und vor diesem 6. Rang haben sie einfach schon 8 Punkte Vorsprung. Mhm. Also da sieht man mal, wie stark die unterwegs sind.
Ja, also jetzt die 25 Punkte sind 17 mehr als zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison. Da waren sie sogar mal am, ich glaube, 10. Spieltag auf dem Abstiegsplatz. Danach ging es dann eher weiter bergauf, weil sie da auch schon ganz ordentlich gespielt haben. Aber es ist weiter ordentlich. Natürlich immer mit diesem Geschmäckle, mit der Man City Group. Da kriegst du dann eben mal Spieler wie Savio, wie Alex Garcia, hier Yankel Herrera, wo du einfacher an nicht Weltklasse-Spieler kommst, aber an sehr gute Spieler drankommst. Was für den FC Cadiz oder Alaves vielleicht ein bisschen schwieriger geworden wäre, aber das nur so dieses kleine Sternchen immer noch dazu. Es gab noch eine kleine Geschichte aus diesem Spiel. Wir hatten eben schon bei Atletico einen Aufreger und jetzt gibt es eine andere Art von Aufreger. Jetzt geht es um einen Schiedsrichter, das ist Miguel Ortiz Arias. Und dem hat Girona-Verteidiger David Lopez etwas vorgeworfen. Ich zitiere das mal so nach dem Spiel. Der Schiedsrichter beleidigt dich, er ist arrogant, ihm fehlt der Respekt vor dir. Alle Spieler der Liga wissen das. Also es ist nicht ganz genau klar, was da der Schiedsrichter angeblich gegen David Lopez gesagt haben soll, aber es ist schon mal an sich ein schwerer Vorwurf. Danach hat sich sogar auch die CTA, also dieses Schiedsrichterkomitee, von denen ihr in den letzten Monaten vielleicht das ein oder andere Mal was gehört habt, gemeldet von wegen, sie haben sich die Bände angehört, also darauf sind keine Beleidigungen zu hören. Ja, der Verband ist jetzt nicht unbedingt immer mehr der vertrauenswürdigste, wie das vielleicht mal war. Also bin ich da schon mal sehr gespannt, was das war, dass Schiedsrichter einerseits auch irgendwo Typen sind und ihre Macken haben. Ja, wir erinnern uns an Matteo Laos, der hat gerne auch viel geredet, ohne jetzt beleidigt zu haben. Ich glaube, ein Colina hat vielleicht früher zu wenig geredet, der hat schon mit seinen Blicken getötet. Also da hat jeder natürlich, jeder Schiedsrichter auch seine eigene Art. Und wenn wir über Real Madrid-Schiedsrichter reden, kommt vielleicht auch nochmal eine andere Art zum Vorschein. Aber wenn da ein Spieler sagt, von wegen, alle Spieler der Liga wissen, dass der Typ alle gerne mal beleidigt, ist das schon mal eine sehr interessante Sache, ein schwerer Vorwurf. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber du hast wahrscheinlich auch noch nicht viel mehr Neues gehört.
Nee, weiß ich auch nicht, was ihm da genau vorgeworfen wird. Und er sagt ja nur, dass er generell offenbar ein grobes Auftreten hat in seinem Umgangston oder in seiner Umgangsart. Aber was genau, ob da hier das in Spanien ja geflügelte Hijo de Puta oder so, ob er es quasi freundschaftlich oder inflationär verwendet, ist ja nicht immer die krasse Beleidigung, wie es im deutschen Sprachschatz die Übersetzung wäre, sondern wird ja teilweise so lapidar verwendet. Vielleicht benutzt er das und das ist sehr, sehr ungewöhnlich und damit kommen Spieler nicht klar. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ist definitiv eine absolut bemerkenswerte Aussage, ne, die ein Spieler da trifft, die man so jetzt auch nicht, so gewohnt ist oder so gehört hat, egal in welcher Liga. Also schon scharfe Vorwürfe, harte Vorwürfe auch. Schon bemerkenswert. Du hattest übrigens einen netten freudschen Versprecher gerade. Du hast gesagt, Real Madrids Schiedsrichter. Das finde ich sehr witzig. Ich lasse das mal so stehen, ich gehe mal nicht drauf ein.
Der Bengo Echea ist auf jeden Fall unser Mann. Hm.
Da darf sich jeder dabei denken, was er will. Aber ja. Okay.
Ja, okay, das so zum Girona-Spiel. Ich würde jetzt noch, bevor wir so wirklich an der Tabellenspitze kleben bleiben, nochmal nach Villarreal gehen, wenn wir sagen, okay, hätte Vigo machen müssen. Wir hatten ja aber zumindest bei Villarreal gesagt, so nee, Pacheta hat sich Länderspielpause verdient. Er kam ja so nach der vorletzten Länderspielpause, also hatte da wenig Zeit, sich einzugewöhnen, die Mannschaft kennenzulernen, musste sofort funktionieren. Die Ergebnisse hat er noch nicht wirklich gebracht und das war jetzt auch, naja, gegen Alaves sehr überschaubar, würde ich sagen. Das, was ich gesehen habe, war nämlich sehr wenig von Villarreal. Klar, hat Alaves ging durch einen Konter in Führung, aber am Ende, oder da war das Schussverhältnis schon 2-9 aus Villarreal-Sicht. Wie gesagt, das war ein Heimspiel für die und sie hatten ja schon das letzte Heimspiel gegen Las Palmas, also auch einen anderen Aufsteiger schon verloren. Jetzt gab es nur ein 1-1 gegen Alaves, also auch einen sehr schlagbaren Aufsteiger eigentlich. Am Ende kriegst du nur noch einen Handelfmeter zugute gesprochen und da war das Schussverhältnis dann auch nur 12-16. Also du hast noch irgendwie über noch sehr lange Zeit, um das Spiel zu drehen und so viel kam da einfach von Villarreal nicht und das fand ich fast schon ein bisschen erschreckend, zumal ich fand, Alaves war eher dem zweiten Tor näher dran, Samu hat da noch eine Top-Chance im 1-gegen-1 vergeben gegen Torwart, also das soll jetzt in dem Fall nicht heißen, Pacheta hätte gehen müssen, aber es zeigt einfach, wie tief scheinbar die Probleme bei Villarreal sind, dass es eben im Sommer vielleicht der Ausverkauf so groß und hoch war, dass so viele Topspieler wie Pau Torres, Chukwueze und so weiter gegangen sind, dass das nicht aufgefangen wurde, dass da die Probleme eher am Management liegen und egal wie der Trainer ist, man da kaum oder nur sehr schwer Erfolg haben kann mit dieser Mannschaft. Also das bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, denn die sind aktuell nur 14. mit 9 Punkten. Ich glaube, das ist auch so ihr mit schwächster Saisonstart in La Liga ever, auch wenn die noch nicht ewig dabei sind. Das ist nicht unbedingt ganz gut.
Nee, ist richtig schlecht. Also der Trainerwechsel ist da, ich glaube, das kann man schon so aussprechen, ist da definitiv nicht geglückt, um nicht zu sagen, nach hinten losgegangen. 2 Siege sind ihm gelungen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es sind, 10 oder so. Pacheta, eine in La Liga gegen Almeria zu Hause, 2-1 und in der Europa League haben sie gegen Rennes 1-0 gewonnen. Aber vor allem gegen was für Gegner sie Punkte gelassen haben. Ne? Jetzt gegen Alaves, Las Palmas zu Hause verloren, dem Aufsteiger in Retafe nur ein enttäuschendes 0-0. Heimniederlage gegen Girona, ja, die sind natürlich brutal stark, aber trotzdem ja enttäuschend für Villarreal. Bei Rayo nur ein 1-1, bei Panathinaikos in der Europa League verloren, in Cadiz 3-1 verloren. Das ist schon, wobei das war Kike Setién da noch, aber einfach nur, um die Kaliber der Gegner aufzuzeigen, ne? Gegen die sie nicht gewinnen können, teilweise sogar verlieren, das ist definitiv ja problematisch. Und wie du schon sagst, offenbar der Umbruch, oder wenn man es Umbruch nennen will, der Ausverkauf von mir aus, ist da definitiv nach hinten losgegangen, funktioniert noch nicht so, die Abwehr hält partout nicht dicht, ne? Kassiert immer mindestens ein Gegentor in aller Regel, vorne spielen sie jetzt auch nicht mehr so berauschend wie sonst, normalerweise sind sie ja schon eine sehr offensiv starke Mannschaft, ne? Die immer wieder auch 2-3 Tore schießen kann, das klappt ja auch nicht, von daher, ja, tiefgehende Probleme und sehr, sehr enttäuschend bisher unter Pacheta, was die Mannschaft auf den Rasen bringt.
Ja, ist einfach zu wenig Fußball, zu wenig Angriff, zu harmlos bisher und klar, jetzt der nächste Gegner, Granada, natürlich schlagbar, vorletzter aktuell, aber dann kommt der Athletic Club, dann geht's zu Atletico und dann ist schon wieder Länderspielpause, dann könnte es schon wieder vorbei sein für Pacheta, wollen wir nicht hoffen, weil er irgendwie ein sympathischer Typ ist, aber wie gesagt, die Probleme in Villarreal liegen da woanders. Jo, und dann gehen wir jetzt wieder hoch in der Tabelle zur Tabellenspitze. Fangen wir doch bei einem der Topspiele an mit dem am Samstag. Sevilla gegen Real Madrid hatte jede Menge Geschichten. Sergio Ramos Wiedersehen natürlich und würde Bellingham die Form halten und so weiter. Es war auch so das erste Spiel, nachdem Hazard Karriereende verkündet hat. Das hat jetzt keinen, glaube ich, mehr groß überrascht. Es war auch für Real Madrid das 3000. Spiel in der Liga. Die sind genauso noch nie abgestiegen wie Barca und Athletic Club auch. Die hatten es dann am Sonntag ihr 3000. Spiel. Also ein Jubiläum. Es sollte was Besonderes sein. Und am Ende gibt es ein paar andere Geschichten. Es kam auch wieder zu rassistischen Vorfällen gegen Vinicius. Es gibt so 2 Fans in Anführungszeichen im Stadion, die haben so eine Affengeste gemacht. Es wurde dann auch bei seiner Auswechslung, gibt es so eine Audiodatei zu hören, wo man irgendwie was mit dem N-Wort hört. Also da wieder sehr unschöne Szenen, auch wenn es, ja, jetzt werden manche sagen, nur Einzeltäter, die drei Stück. Vielleicht waren es noch mehr, mehr Beweise habe ich jetzt noch nicht gesehen, egal.
Vor allem war es ein Kind, ne?
Ich war mir da nicht sicher, ob es überhaupt...
Ich habe ein Video gesehen, da war ein vielleicht 10, 12-jähriges Kind zu sehen, das so eine Affengeste machte, wo man sich ja mit den Armen so unter die Achseln greift, ne? Diese ganz, ganz ekelhaft, ganz, ganz hässlich. Also wenn ein Kind das schon macht, ne? Dann weißt du, wie viel in der Gesellschaft in diesem Land im Argen liegt und welche erzieherischen Probleme es offenbar auch in der einen oder anderen Familie gibt oder welche gesellschaftlichen Denkweisen da vorherrschen und schlummern insgeheimen, wenn sogar Kinder solche Gesten machen. Also es war wirklich, ja, 10, 12, 14-Jähriger, whatever, ganz, ganz hässliche Szene. Ja, isoliert, ne? Offenbar waren es nicht so viele, aber einfach, dass das so ein junger Mensch da war, dass das ein Kind war, finde ich, hat nochmal, ja, ganz, ganz bitteren Beigeschmack, ganz, ganz hässliche Sache.
Ja, habe ich mich schwer getan zu beurteilen, ist das junge Mädchen oder eher eine junge Frau, weil war dann so lange blonde Haare, egal, nicht schön und wo hat da die Erziehung ausgesetzt, aber man hat so die Hoffnung irgendwie, jetzt gab es in der letzten Saison schon so viele Vorfälle, da muss man doch mal draus lernen, dass bestimmte Dinge nicht gehen, notfalls beleidige ihn, ja, aber eben nicht so. Das ist eben eine deutliche Grenze überschritten. Aber da ist schon mal die Hoffnung erneut verflogen, auch die Hoffnung, dass irgendwie dann diese, was weiß ich, rassistische Generation irgendwann ausstirbt, wenn dann eben so der Nachwuchs schon wieder nachkommt. Aber ja, das war so eine Parallele zum letzten rassistischen Spiel, sag ich mal, im Mestalla. Und das war eben auch der gleiche Schiedsrichter, hier, de Burgos Bengoechea. Und der hat meiner Meinung nach auch in diesem Spiel wieder keine guten oder keine souveränen Figuren abgegeben. Das war jetzt mal unabhängig von den rassistischen Szenen. Ich finde, der hat schon wieder so oft Szenen gehabt, wo er irgendwie sich erklären muss, entschuldigen muss gegenüber Spielern, die dann so tätschelt und anfasst, Carvajal und Alaba, speziell bei dieser Szene vom zweiten vermeintlichen Treffer. Erste wurde aberkannt wegen Abseits. In der einen Perspektive waren das diese 2-3 Zentimeter von Bellinghams Ferse im Abseits, okay. Und dann bei der zweiten Szene, das war ja dann die Szene, Ball kommt Richtung Rüdiger, der schlägt ihn weg, Ocampos springt rein, Ocampos bleibt liegen, Bengoechea zeigt ihm an, so mit der Handbewegung, so, komm, steh auf, es geht weiter, Ball ist bei Kroos, der will ihn lang schlagen, den Lauf von Vinicius Bellingham, wen auch immer, und dann pfeift er auf einmal doch wieder ab. Und das ist dann die Kontroverse, dass er eben erst zeigt, ja, Spiel läuft weiter, ach nee, doch nicht, und dann ist er wieder in diesem Modus mit, es tut mir leid und ich erkläre dir es jetzt und ich kuschel mit dir kurz, dass er da wirklich alle wieder anfasst und dann auch zu Ancelotti später geht und er sagt ihm sogar, no me toques, also fass mich nicht an. Also das ist meiner Meinung nach kein professioneller, souveräner Schiedsrichter. Mal von anderen Szenen, die es in diesem Spiel dann auch noch gab, irgendwie diese Situation, wo Ramos vor Alaba zur Ecke klärt, aber es gibt irgendwie einen Abschluss für Sevilla und so weiter. Navas gegen Vinicius im Strafraum, hätte man sich auch nochmal angucken können. Ist einfach de Bengoechea wieder mal überfordert gewesen, wie er es im Mestalla war. Und da ist im Sanchez-Pizjuan auch meiner Meinung nach. Und das hat ein bisschen Real Madrid was gekostet, auch wenn natürlich über allem steht, dass 1-1 geht in Ordnung. Sevilla hat einen starken Kampf geliefert. Ein bisschen drüber, speziell auch Ramos vielleicht, aber ist halt ein Sergio Ramos. Naja.
Ja, da war jetzt viel drin. Ja. Also generell der Referee ist immer ein bisschen aufgeregt, ein bisschen hektisch, habe ich das Gefühl. Also schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist auch seine Art, dass er da viel redet und auch anfasst und Dinge erklärt und so. Das mag halt auch nicht jeder. Ne? Manche finden das immer wieder. Manche finden es gut, wenn man Dinge erklärt. Mhm. Ich erkläre zum Beispiel, wenn ich ab und zu Spiele pfeife auf AHA-Niveau, natürlich nicht annähernd vergleichbar, aber auch ich bin jemand, der gerne Dinge mal erklärt oder redet mit Spielern.
Erklären ist ja aber, okay, aber wie er das macht.
Nee, klar, aber der schmale Grat ist ja trotzdem, ne? Dem einen machst du es recht, dem anderen nicht. Der eine will vielleicht einen Diktator auf dem Feld und ne, klare, also so ein Colinas Erben mit einer klaren Körpersprache und ihm darfst du nicht zu nahe rücken und der schaut dich schon an mit bösem Blick und du hast Schiss vor ihm und also auch Respekt vor ihm und andere wollen halt lieber einen kommunikativen Laos, wenn er den gut pfeift, wohlgemerkt, ne? Also über allem steht ja korrekte Regelauslegung und ein fairer Umgang mit den Spielern und wenn du dann die richtige Entscheidung triffst, glaube ich, ist es völlig okay, aber ja, der ist schon immer ein bisschen hektisch, das stimmt schon, und sehr, sehr unsouverän wirkt er, aber ich finde jetzt nicht, dass man das irgendwie das Spiel verpfiffen hat oder dass Mannschaft A oder Mannschaft B mehr aus diesem Spiel mitgenommen hätten, wenn ein anderer Schiedsrichter da gewesen wäre, weiß ich nicht. Will ich ihm jetzt auch nicht so einen Strick draus drehen. Ich finde, weil du Ramos angesprochen hast, erstmal hat er wieder ein gutes Spiel gezeigt. Ist generell sehr, sehr gut drauf in der Saison, finde ich. Also gehört noch nicht zum alten Eisen. Ich fand ihn wieder sehr, sehr gut. Und er hatte halt wirklich den Siegtreffer zweimal auf dem Kopf. Und ich habe es ja eigentlich sogar prognostiziert. Der wird natürlich mit einem Augenzwinkern ein bisschen forsch und frech absichtlich gesagt, er wird treffen gegen Real Madrid, aber er war halt wirklich zweimal so knapp dran. Ne? Kepa ja. saved Uff. Den einen Ball in der, was weiß ich, 75. 80. Hext er ihn raus, das ist ja eine Weltklasse-Parade, ja. wirklich sensationell. Den halten so viele, halten den nicht.
Der Kopfball war auch Weltklasse, also das war beides.
Das war ein typischer Ramos. Mhm. Und dann eigentlich in der 90., 89. muss ihn Ramos machen. Ne? Da aus 3 Metern, ja, bedrängt, Torwart kommt auch raus und so. Aber den kann man ja ins leere Tor köpfen. Ja. Ne? Wenn er ein bisschen nach unten drückt, statt oben drüber, dann wird er halt zum Helden gegen sein Real Madrid. Mhm. Und ich stehe da und habe sogar recht in meiner Prognose. Er war zweimal so nah dran. Und ich glaube, jeder Barca-Fan hätte sich innerlich ins Fäustchen gelacht. Ja. Erst das Eigentor vor 2 Wochen gegen Barca. Ei, ei, ei. Und jetzt Real Madrid per Kopf abschießen, zum Sieg, Sevilla zum Sieg führen. Das wäre so eine traumhafte Geschichte gewesen.
Dann hätte ich mich heute krank melden müssen für die Folge.
Ohne Witz, ey. Das wäre so, so bitter aus meiner Sicht. Und ich finde, das wäre die Pointe schlechthin gewesen, super. Wenn Ramos da den Siegtreffer erzielt oder generell einfach mal trifft. Und er war halt wirklich so knapp dran. Ach, schade.
Ich glaube, Sid Lowe hatte schon seine Kolumne vorbereitet für it had to happen, because it is Sergio Ramos. Of course it had to. Was auch immer. Also ja, da irgendwo hatten viele sich schon, glaube ich, da die Finger gerieben. Kepa hatte was dagegen, aber Kepa hätte auch da in der 94. Minute da entschieden mehr rausgehen müssen. War ja auch, glaube ich, so am 5-Meter-Raumrand. Da muss ein Torwart hin. So klein ist jetzt Kepa auch nicht, auch wenn er vielleicht nicht der Größte ist. Aber ja, Ramos hat ja auch so teilweise mitgetroffen. Das war ja beim ersten aberkannten Treffer, wo sich Valverde im Strafraum durchsetzt per Kopf, dann kommt Bellingham ran, der stand eben diese 2-3 Zentimeter im Abseits und dann schließt Valverde wieder ab und Ramos fälscht ihn so leicht ins Tor ab, so an den Innenpfosten, dann geht er rein. Also das wäre dann vielleicht sogar ein Ramos-Eigentor gewesen, wenn Bellingham nicht diese 2-3 Zentimeter, ihr wisst schon. Aber ja, nein, da hat der Fußballgott dann irgendwie doch ein leichtes Erbarmen gehabt, auch wenn, glaube ich, Ramos ganz gut ausgeteilt hat gegen Bellingham, Vinicius und Co. keine Freunde gemacht hat. Es gab dieses Mätzchen mit Rüdiger, da fand ich schon mal ein bisschen natürlich übertrieben von Ramos, aber cool, wie cool Rüdiger geblieben ist. Also das ist schon mal sehr löblich, weil da kann man ja auch mal schnell irgendwie einen dann wieder mitgeben und dann kriegst du gelb und dann verpasst du den Klassiko. Also da Antonio Rüdiger cool geblieben im Spiel, auch wenn vielleicht hier und da Ramos versucht hat, was rauszuprovozieren, aber das ist so gesehen schon mal ganz gut ausgegangen. Ja, und ansonsten, was war in dem Spiel? Wird nur nochmal.
Debüt von Alonso, ne? Vom neuen Coach.
Diego Alonso, ja.
Von Diego Alonso, vom Sevilla-Coach. Und ich finde, sie haben einen guten Eindruck gemacht. Also ich fand, sie waren definitiv hinten raus näher dem Sieg als Real Madrid. Allein durch die 2 Ramos-Chancen, die genannten. Und so unverdient, finde ich, wäre es dann auch nicht gewesen, wenn sie da irgendwie doch den Sieg davon tragen. Also 17 Schüsse aufs Tor. Und auch generell ein engagierter Auftritt. Also ich sage jetzt nicht, sie müssen das gewinnen, aber sie hätten es gewinnen können. Und für mich wäre es jetzt nicht kompletter Duselsieg gewesen. Also definitiv ein Mutmacher. Haben jetzt auch ein schweres Champions-League-Spiel, ne, unter der Woche. Von daher sieht das doch schon mal ganz gut aus unterm neuen Coach. Aber ja, ein Spiel. Aber immerhin, ne, nicht direkt mit einer Niederlage gestartet aus Sevilla-Sicht, ist ja auch schon mal positiv.
Ja, aber wie gesagt, erstmal Rodrigo hatte auch noch 2 Top-Chancen in der 2. Halbzeit, die hat er teils kläglich vergeben mal wieder.
Und ja, das stimmt.
Und wenn eben auch der Schiedsrichter schon anzeigt, weiterlaufen lassen bei diesem 2. aberkannten Treffer und dann läuft das Spiel weiter und dann macht Real Madrid, dann weiß ich nicht, ob da nicht schon früh das Feuer gelöscht wird im Sanchez-Pizjuan, weil ja Diego Alonso, er hat ja auch, also klar hatte er Zeit jetzt diese 1,5 Wochen, um mit der Mannschaft zu arbeiten, aber in Sevilla hast du ja auch viele Nationalspieler und dann hast du trotzdem erst viele Spieler zurück, die konntest du erst 2-mal mit denen trainieren, waren jetzt auch keine Uruguayer dabei, die er vielleicht vorher gekannt hat. Also deswegen konnte er fast nur ein bisschen auf Mentalität und Einstellung und Feuer setzen, wenn du da das Feuer früh gelöscht hättest, was ja Real ein bisschen der Plan war mit diesen 2 Treffern, wäre das vielleicht auch anders ausgegangen. Aber ja, trotzdem löblicher Einstieg.
Ich wollte trotzdem die Performance von Sevilla generell unterm neuen Coach hervorheben, dass er ja gegen Real Madrid ja so souverän bisher in der Saison waren, dass sie ja trotzdem sehr, sehr gut gespielt haben und mitgehalten haben. Hatten 3 Großchancen, ich habe jetzt die Stats nochmal vor mir, ne? 17 Schüsse beispielsweise, ist ja auch nicht so verkehrt. 3 Großchancen Und auch bemerkenswert, 90% Passquote. Ist ja bei Sevilla nicht immer der Fall, weil die ja viel Hauruck-mäßig Fußball spielen, ne? Viel vertikal, viele Flanken reinballern und dann sinkt natürlich deine Passquote. Also, dass Real und Barca immer die 90% haben, ist nicht erwähnenswert, das wissen wir. Aber dass Sevilla mal eine 90% Passquote bei 420 Pässen haben und Real Madrid hat nur 439 Pässe. Also da war man auf Augenhöhe vom Spielerischen und das fand ich bemerkenswert. Deswegen für mich eine lobliche Performance aus Sevilla-Sicht, bei denen ja auch das gilt, was für Villarreal und Celta gilt, dass sie einfach generell enttäuschend bisher oder die Punkteausbeute enttäuschend ist, eine eher enttäuschende Ligasaison haben. Platz 13 mit 9 Punkten ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Ich habe Rang 6, Rang 5 angesprochen. Die sind eben auch schon 7 Punkte weg, 8 Punkte sogar. Also das ist schon viel, das musst du auch erstmal aufholen und aufknabbern und deswegen macht diese Performance gegen Real Madrid einfach Mut, finde ich.
Das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt mit dem Spielerischen, macht auch Hoffnung dann für Dienstag ist es. Da kommt nämlich ein absoluter Riesentop-Gegner in Sanchez-Pizjuan, das ist der FC Arsenal. Aktuell punktgleich Tabellenführer mit Man City, noch ohne Niederlage, ich glaube in allen Wettbewerben in der Saison, also Arsenal ein Top-Team, wissen wir alle, dass sie auch ganz schnell und gut und ordentlich nach vorne können, da braucht Sevilla auch eine Top-Performance und natürlich erstmal sicher hinten stehen. Ramos bitte genauso motiviert wie gegen Real Madrid. Jetzt nicht nur eine Eintagsfliege gewesen sein, aber ich glaube, wenn Sevilla das so angeht wie gegen Real, ist da was möglich, weil wir wissen ja, internationale Spiele in Sevilla können auch unangenehm sein für jeden Gegner, absolut, wenn da die Stimmung mitmacht, wenn da der 12. Mann der Faktor dabei ist. Also bin ich gespannt. Das ist, bin ich fast ein bisschen traurig, dass parallel Real Madrid in Braga spielt, weil ich glaube, Sevilla gegen Arsenal könnte man sich anschauen.
Ja, das ist ein Partidasso. Vor allem, das binnen 3 Tagen das 2. in Folge im Sanchez-Pizjuan. Ne? Ja. Erst hast Real Madrid, dann Arsenal zu Hause. Ja. Ist auch ein fetter Start für Alonso, den neuen Coach. Also da muss er auch das Feuer entfachen, aber jetzt ist es ihm einmal gelungen. Ich sag mal, sie verlieren nicht gegen Arsenal.
Okay.
Sie verlieren mal mein nicht. Tipp.
Ja, kannst ja auch ein bisschen erstmal auf Nummer sicher gehen. Vielleicht geht am Ende einer durch und En-Nesyri wird noch geschickt, aber ein 1-1 wäre ja schon ein Erfolg. Oder 0-0 fast schon, ja. Real Madrid in Braga natürlich eine Pflicht. Aufgabe, auch wenn Braga, ich glaube, die waren Dritter letzte Saison, haben sich dadurch qualifiziert, sind aktuell Vierter in Portugal, hatten ja jetzt auch mit mehr oder weniger Glück in Berlin gewonnen, davor in Neapel verloren auch, oder wie war das? Nacho ist zurück, sprich, da kannst du auch mal ein bisschen wieder durchrotieren, weil am Samstag ist Clásico, also könnte eine kleine B11 vielleicht von Real Madrid antreten, also sprich, eigentlich muss es ein Pflichtsieg rein nominell, aber ich glaube, Real Madrid wird da schon es vielleicht auch ein bisschen schleifen lassen, von wegen, es war jetzt schlimmer in der Liga Punkte zu lassen, als dass es schlimmer ist, in der Champions League Punkte zu lassen, weil du danach einfach noch deine 3 Spiele hast und dann ist es egal, du musst nur noch 2 gewinnen, dann bist du schon durch quasi. Von dem her, ja, könnte vielleicht Prager da eine Überraschung wittern, aber auch eine B11 von Real, wo dann ein Nacho und ein Brahim und ein Rossellou spielen und vielleicht kommen sogar mal Modric und Camavinga dürfen wieder starten und Valverde Kroos dafür raus. Müsste auch nominell reichen, aber da mal schauen.
Mich wundert es übrigens ein bisschen, dass es dich nicht nach Braga gezogen hat. Ja. Dieses Felsenstadion ist ja dermaßen ikonisch und von Nürnberg gibt es ja einen Direktflug nach Porto und Porto-Braga ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Hättest du hier eine halbe Stunde oder was, eine Stunde mit dem Zug fahren können.
Oh, ist es
nicht? Hat es mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, das Felsenstadion, das reizt dich, dass du das mal auf der Bucketlist abhaken kannst.
Bei der Auslosung habe ich auch gejubelt, aber ich hatte das jetzt nicht mit Porto auf dem Schirm, dass es doch so nah ist und da die Möglichkeit so einfach gewesen wäre. Aber es gibt 2 Punkte. Erstens war mir der Clásico am Wochenende wichtiger und so erst nach Portugal, dann heim, dann wieder. War mir ein bisschen. Und ich habe Dienstagabend habe ich ein Konzert seit einem halben Jahr. N is okay. Das ist so eine deutsche, was sagt man, Metalcore-Band, die sind im Hirsch und ja, da stand die Champions League auslosen noch nicht fest, also die habe ich auch noch nie gesehen.
Die ist verziehen, ich dachte nur dieses Felsenstadion, dieses ikonische, das juckt dich vielleicht ein bisschen.
Ich habe auch Kumpels, die hinfahren, Markus hat mir erst geschrieben, also unser, kennst du ja auch Markus aus Madrid, ja, da bin ich schon neidisch drauf, aber ist irgendwie, soll nicht sein, ein andermal, okay, du hättest hier, ihr seid... Ihr kriegt Schachtür zu Besuch. Nicht, dass Barca jetzt schon in Hamburg ist. Das ist jetzt bei euch dann am Mittwoch. Aber wir gucken erstmal so über euer Spiel. War ja auch ein Partidasso. Wie gesagt, Liga-Dino-Duell. Barca-Athletik noch nie abgestiegen. Jeweils das 3000. Mal in La Liga. Aber die große Geschichte ist natürlich das eine Debüt, was wir dann hatten, aber ich würde es noch größer machen, dass Xavi einfach sensationelle Jugendarbeit leistet oder sensationell die Jugendspieler einsetzt und da immer wieder aus einer Not eine Tugend macht. Das gilt natürlich für den Verein. Du hast natürlich noch finanzielle Mittel, aber kannst dir nicht 25 Weltklasse-Spieler leisten, sondern wir müssen immer wieder seit ein, zwei Jahren Jugendspieler aushelfen und da haben mal hat dann Rutkla getroffen, mal kam Gavi hoch und diese Saison hat sie jetzt auch schon ein paar Spiele, wo mal Lamine Jamal trifft, mal Fermin und jetzt Magui und das ist irgendwie, also Xavi macht da eine Not, aus einer Not eine Tugend, auch wegen der Verletzten und das hat wieder zu einem Sieg gereicht. Also Chapeau dafür.
Ja, die Jugendarbeit ist echt wieder bemerkenswert. Die lag ja irgendwie ein paar Jahre ein bisschen brach, fand ich. Da kam ja nicht so das nach, wie man es gewohnt war. Gab ja diese Monster-goldene Generation, ne, mit Busquets, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi auch und danach irgendwie eher länger nicht mehr ganz so viel. Weil Bojan zum Beispiel, ne, das nicht halten konnte, was er eigentlich versprochen hat. Und dann, ja, gab es halt nicht so die Talente oder wurden halt eher abgegeben. Und jetzt plötzlich, binnen irgendwie gefühlt einem halben Jahr oder gefühlt vier Monaten, kommen plötzlich wieder aus dem Nichts da die unglaublichen Talente und spielen und treffen und werden wichtig und zeigen, dass sie direkt auch, obwohl sie 17, 16 sind wie Jamal, ne, dass sie das Zeug haben, nicht nur bei den Profis zu spielen, sondern so dermaßen viel Talent haben, dass sie direkt auch ja, eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle einnehmen oder eben wichtige Tore schießen können. Also wirklich, wirklich bemerkenswert. Und ja, es ist fast La Liga, also La Liga-Rekord war es, aber nicht der La Liga-Rekord Nummer 1. Ne? Er hat das nach Einwechslung, Guyu, war er der jüngste Spieler, der im Debüt in kürzester Zeit ein Tor geschossen hat. Ich glaube, nur drei Spieler haben noch schneller bei ihrem Debüt ein Tor geschossen.
Also nicht mal 33 Sekunden, krass.
35 oder 33, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwie sowas, ne? Und es gab wohl zwei Spieler, ich habe jetzt die Liste nicht gerade da, warte mal.
Mr. Chip oder Pedrito?
Genau, der hatte das. Moment, ich muss kurz nachgucken. Hier, so, sorry für die Unterbrechung. Also hier haben wir es. Rekordhalter ist Jorge Galan von Osasuna im Jahr 2009, der nach 29 Sekunden bei seinem Debüt ein Tor geschossen hat.
Stell dir das mal
dahinter vor. Diego González von Sevilla im Jahr 2016, 30 Sekunden nach seinem Debüt, also bei seiner Einwechslung. Und dann kommt schon Marc Guyo, jetzt mit 34 Sekunden waren es.
Hey, sind ja 4 Sekunden auseinander, die drei Rekordhalter. Ist ja
unglaublich, ne? Unglaublich. Im Debüt nach 29, 30 und 34 Sekunden. Also es war nicht kompletter Rekord, aber natürlich rekordverdächtig. Und der Junge ist halt auch 17 Jahre alt. Ne? Das ist ja noch bemerkenswerter. Wir haben von Lamal gesprochen, der 16 ist, jetzt kommt da der 17-Jährige. Jetzt ist Gavi auch nicht so alt und Ansu Fati war auch nicht so alt bei seinem Debüt damals, bei der auch, glaube ich, 16. Also es ist schon bemerkenswert, dass die Spieler auch immer jünger werden, wirklich Teenager sind, aber entscheidende Beiträge leisten bei den Profis, dass die Spiele gewinnen können, wirklich. Also das ist die Story des Spieltags. Ja, und irgendwie hat Barca auch was Besonderes gebraucht in dem Spiel, denn so stark Felix wieder war, ne, gefällt mir richtig, richtig gut, aber die Pille wollte ja nicht über die Linie und es war ja trotzdem ein richtig schönes Party das, obwohl es lange 0-0 stand. Auch Athletik hat richtig gut gespielt, fand ich. Und ich habe mich mit dem 0-0 schon ein bisschen abgefunden. Ich dachte, nee, da kommt nichts mehr, weil sie haben ja eigentlich nichts auf der Bank. Also da kam ja nicht der Einwechselspieler, wo du sagst, boah, weil eben so viele verletzt waren. Also klar, Jamal kam vor der Bank, aber du kannst ja vom 16-Jährigen eigentlich nicht erwarten, das Spiel verändert. Gut, der 17-Jährige hat es dann getan, aber damit kannst du ja nicht rechnen. Aber sie hatten so viele Verletzte, ne, Rafinha, De Jong, Lewandowski, dass ich mir dachte, boah, das wird wohl leider doch ein 0-0 werden und dann sehr enttäuschend mit Blick auf Real Madrids Punktverlust. Aber dass dann Guyo da dieses Tor erzielt, ist natürlich eine umso schönere Geschichte.
Ja, das ist natürlich für ihn. Das ist auch wirklich beeindruckend, wie da Xavi auch immer wieder das Vertrauen weitergibt. Also ich störe mich immer, wenn du nur diesen einen Nachwuchs da hast, auf den sich dann alle Aufmerksamkeit richtet und dann scheitert der mal und dann wird er wieder zerrissen. Aber du hast ja bei Barca mittlerweile so viele junge Stars, dass, ich meine, Lamine Jamal hat jetzt auch mal eine ganz gute Chance vergeben in dem Spiel, knapp daneben geschossen, Fermin hat einen Fehlschuss gehabt, aber du hast ja doch so viele Youngsters mittlerweile, dass die sich gegenseitig irgendwie tragen und dann einer macht ihn dann doch halt irgendwie rein. In dem Fall war es jetzt Guyo und wenn es dann doch mal wieder Gavi ist, dann zählt halt der auch noch als Youngster und das ist dann wirklich beeindruckend, wie wieder Xavi das Vertrauen weitergibt, sie einsetzt und ich eben genau das andere Gegenteil kenne, sondern die andere Seite, wie eben Carlo Ancelotti überhaupt keinem vertraut aus der Jugend, da überhaupt keinen Einsatz, auch wenn es bei Real auch schon einige Ausfälle gab und das ist dann eben dann guckt man fast schon ein bisschen neidisch rüber nach Barcelona, weil man sieht ja, es muss nicht jeder in jedem Spiel von diesen Nachwuchsspielern ein Tor, eine Torbeteiligung machen. Es reicht ja, wenn von diesen 2, 3 eingesetzten Nachwuchsspielern einer eine Torbeteiligung macht. Und da jetzt bei diesem 1-0-Sieg hat das gereicht. Mal wieder, und das ist eben kein Zufall, weil das Vertrauen da ist. Natürlich auch die Qualität, die Ausbildung, aber das Vertrauen kann nur der Trainer geben. Und die Spieler offensichtlich zahlen sie es heim, weil es ist, Guiu ist nicht der Erste. Und das ist kein Zufall. Das möchte ich hier nur nochmal so hervorheben. Also Chapeau.
Ich glaube, der hat in der Jugend jetzt auch 6 Tore, meine ich, schon geschossen in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Also hat er schon gezeigt, dass er knipsen kann, dass er was drauf hat und auf jeden Fall jemand, den man ins Auge nehmen sollte, den man also jetzt unabhängig von seinem Tor, den man einfach beobachten sollte, ob er natürlich noch mehr Chancen bekommt und dann wie er sich entwickelt. Denn ich habe ihn jetzt persönlich nicht so häufig spielen sehen. Ich gucke jetzt nicht mal annähernd ausreichend viele Spiele von Barça Athletic, der zweiten Mannschaft. Aber ich habe gelesen, dass er wirklich ein sehr, sehr großes Talent sein soll, also ein sehr, sehr spannender Spieler sein soll. Jetzt sind Entwicklungen natürlich nie linear, ne? Das wissen wir natürlich auch. Aber definitiv ein sehr, sehr spannender Akteur und auch Fermin hat sich ja jetzt festgespielt. Ne? Wird regelmäßig eingewechselt, jetzt wieder begonnen. Auch natürlich, weil im Mittelfeld mit Pedri und De Jong zwei Schlüsselspieler im zentralen Mittelfeld fehlen. Aber auch der hat ja ein Klassikertor geschossen in der Vorbereitung. Du erinnerst dich, in den USA. Ne? Also auch da mit einer Bombe bei den Profis angekommen, sagen wir so, mit einem Ausrufezeichen von daher und hat sich festspielen können. Also sehr, sehr spannende Akteure sind das, die, von denen wir definitiv, glaube ich, in den nächsten Jahren noch mehr hören und sehen werden.
Sie müssen ja auch jetzt auch nicht 10 Jahre lang beim FC Barcelona bleiben. Es geht ja auch ein bisschen darum, hier einen Marktwert erhöhen, dann kannst du sie auch verkaufen, wie es ja auch, ich habe mir erwähnt, Ferran Chutkla war, der ging ja, glaube ich, auch für 5 Millionen nach Belgien. Also das ist ja auch beim FC Barcelona nicht so unwichtig und dann haben sie auch ihren verdienten Marktwert, wenn sie da schon so wichtige Tore gemacht haben. Ja, das ist soweit zu Barca. Was können wir noch über den Athletic-Club sagen? Also klar, sie hatten ihre Chancen, aber es ist eigentlich wie so oft in Topspielen, wie wir es auch schon am ersten Spieltag gegen Real Madrid gesehen haben, da läuft schon vieles ganz gut und die hatten auch ein bisschen die Kontrolle im Mittelfeld, würde ich sagen, aber was vorne dann wieder verballert wird und wie sie dann teilweise auch überdrehen, so klar, da, es gab diesen frühen Iñaki, nettes Schüsschen, dann hatte nochmal Ter Stegen ganz gut gegen Iñaki pariert, ich glaube Nico Williams, der dann im 1-gegen-1 gegen Ter Stegen eine Top-Chance vergeben hat, also es ist dann doch irgendwie zu uncool vorne im Abschluss und deswegen ist es auch kein Wunder, dass ich glaube, der Athletic-Club seit 2001 zu Gast beim FC Barcelona nur einen einzigen Punkt mal geholt hat, also zumindest in der Liga. Das ist auch kein Zufall, weil einfach irgendwie der Athletic-Club in diesen Top-Spielen eine gewisse Schwäche hat, nicht cool genug vorne ist und dann irgendwie überdreht im Abschluss und da haben sie auch gegen Real schon viel vergeben.
Wobei es jetzt keine Chance, Schande ist, gegen Ter Stegen oder an Ter Stegen zu scheitern, ne? Den Ball mal nicht an ihm vorbeizuringen, der auch wieder ein Top-Spiel gemacht hat. Also den Rückhalt hinten, den brauchst du halt auch als Top-Team. Und ich finde trotzdem, dass man den Athletic-Club definitiv lobend erwähnen kann. Ich fand das ein sehr, sehr couragiertes Spiel. Hinten raus, klar, wurde es dann ein bisschen weniger, aber vor allem die erste Halbzeit hat mir aus Athletic-Sicht sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, Barca hat da enorme Probleme gehabt mit dem mutigen Anlaufen, mit dem giftigen Gegenpressing vom Team von Valverde. Also der Valverde hat seine Mannschaft gegen sein Ex-Team definitiv sehr, sehr gut eingestellt, fand ich, und hat Barca das sehr gut gelesen und da hätten sie auch in Führung gehen können. Also es gab ja auch noch einen Schuss, den Ter Stegen, glaube ich, über die Latte gelenkt hatte und dann eben diese Fußparade. Klar hätte Barca auch treffen können durch Felix, ne, der Lattentuschierer und dann noch irgendeinen Schuss, von ihm, da hat Fermin den Nachschuss gemacht, Unai Simon Doppelchance, also auch Barca hätte natürlich da treffen können. Aber ich fand generell den Athletic Club aus Bilbao sehr, sehr couragiert. Also mit Blick auf La Liga und auf die Saison, wenn man schaut, dass sie Sechster sind, finde ich, macht der Auftritt Mut, dass man sagen kann, hey, die können wirklich Ansprüche setzen, dass sie dieses Jahr vielleicht Europa mal erreichen. Da stehen die Chancen, finde ich, schon durchaus gut. Also die Leistung war da ein Mutmacher.
Ja. Dann hat Barca ja jetzt 3 Heimspiele in Folge. Bilbao gewonnen, jetzt kommt Schachtjor. Das sollte ja dann auch ein Pflichtsieg werken, wobei da wieder die Frage ist, wird es eine B11, wer wird überhaupt fit? Lewandowski könnte ja zum Klassiko, aber Mittwoch vielleicht noch nicht, oder wie sieht es da aus Personalsicht?
Ja, das ist ja die Sache, ne? Es sind so viele verletzte Stammspieler, die ja mit Blick auf den Klassiker natürlich nicht riskiert werden wollen. Und du bist ja so gut gestartet mit 2 Spielen und 2 Siegen, dass du natürlich nichts riskieren musst. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, wenn du jetzt gegen Schachtyo hast du noch keinen Matchball natürlich, aber ne, eine Riesenchance, wenn du das schon gewinnst, bist du ja schon mit eineinhalb Beinen im Achtelfinale, je nachdem wie die anderen spielen. Da willst du natürlich jetzt nicht mit der B11 den Sieg riskieren. Andererseits hast du halt in der Abwehr hast du natürlich noch genug, da kannst du jetzt mal Cancelo vielleicht mal schonen und dann, mein Gott, spiel halt mal Araujo, Rechtsverteidiger, ne? Wobei auch hinten Sergio Roberto verletzt, Koundé verletzt, also dir fehlen ja auch hinten zwei Spieler, aber da haben sie noch genügend Spieler, weil sie mit Inigo Martinez ja recht breit aufgestellt sind, ne? Christensen, Martinez, Araujo, das ist schon ein bisschen Luxus, die drei danach zu haben, selbst wenn Koundé verletzt fehlt, aber Mittelfeld ist halt einfach schon sehr, sehr eng, ne? Kein Pedri, kein De Jong und vorne Lever. Pedri könnte zum Klassiker zurückkommen, bei Lewandowski muss man abwarten, aber beides kommt natürlich generell trotzdem sehr früh, weil normalerweise willst du sie ja trotzdem mal einwechseln, ne? Oder zumindest Pedri nach, was waren es, zweieinhalb Monaten Verletzungspause, willst du ihn auch nicht direkt im Klassiker von Anfang an bringen oder so, sondern ich glaube, wenn, dann kriegt er vielleicht 20 Minuten, aber muss man abwarten. Also die Personaldecke ist so, so dünn, dass du ja nicht viel Spielraum hast bei diesem Spiel gegen Schachtyo und dann im Klassiker natürlich auch nicht.
Ja, mal schauen. Dann schauen wir doch schon mal grob voraus. Samstag 16:15 Uhr. Ich werde vor Ort sein. Ich glaube, unser Kollege Basti hat sich auch schon ein Ticket geschnappt, aber keins im Gästeblock, denn das ist ein bisschen teuer geworden. Wie da jetzt Real Madrid vor in der Länderspielpause mitgeteilt hat, können sich Mitglieder bewerben für den Gästeblock. Kostet nur 179 Euro. Das ist an sich ein Skandal, aber Real Madrid ist auch teilweise selbst schuld, denn Real Madrid wollte ja nicht bei diesem La Liga Agreement mitmachen, wo ich glaube 15, 16 Vereine mitgemacht haben, dass sie den Gästefans nicht mehr als 30 Euro abziehen und wer da nicht mitmacht.
Zumindest ein bestimmtes Kontingent, ne?
Ja, 300 Tickets mindestens.
300 dann, Tickets, genau.
Und dann 30 Euro. Und wer da nicht mitmacht, ja, da kann der gastgebende Verein natürlich verlangen, was er will. Natürlich kann auch Real Madrid von den Gästen verlangen, was sie wollen, aber 179 ist schon mal ein neuer Rekord. Ich war mal 2015 mein erster Klassiker, da fand ich schon 110 Euro, musste ich schon stark überlegen, oh, ist es das wert für 90 Minuten Fußball? Ja, es wächst halt jedes Jahr. Jedes Trikot wird teurer, jedes Spiel wird teurer und deswegen ist Profifußball oder zumindest dieser Art von Fußball nervt mich immer mehr, aber das ist schon mal krass.
Gehe ich mit. Und vor allem dieser Skandalpreis, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, das ist wirklich ein Skandalpreis, betrifft leider nicht nur die Real Madrid-Fans, die da abgezockt werden, sondern natürlich auch die Barca-Fans. 180 Euro war das günstigste Ticket im Stadion. Das günstigste Ticket im Oberrang irgendwo, es gibt ja nur zwei Ränge statt drei, aber irgendwo im Eck, ne, schön Tatanbahn vor dem Gesicht und das andere Tor ist gefühlt, weiß ich gar nicht, 500 Meter weg. Und dann zahlst du selbst dafür 180 Euro. Günstigstes Ticket im ganzen Stadion. Von daher ist das günstigste Ticket sogar ehrlicherweise das Real Madrid Auswärtstrikot.
Ja, okay, Ticket. Wusste ich auch noch nicht.
Es ist eine Frechheit.
Traurig.
Nee, es ist nicht nur traurig, es ist eine Frechheit, das ist einfach Abzocke. Welche Preise? Und wir reden vom günstigsten Ticket, das heißt nicht, dass der Durchschnitt 180 Euro ist. Nee. Da geht's erst los. Das heißt natürlich, es ging wieder auf die 220, 250, 260, 270 Euro. Viele, viele Tickets natürlich gegen gerade oder die besseren Tickets. Haupttribüne wollen wir gar nicht reden, dass da die Preise, ne, 400 Euro betragen, brauche ich gar nicht erwähnen, aber günstigstes Ticket im ganzen Stadion, 180 Euro, ist eine Frechheit. Aber ist halt der Klassiker, ne? Zahl es oder du bist nicht im Stadion.
Jetzt habe ich gerade nochmal schnell nachrecherchiert. Wir haben ja da auch ab und zu Artikel drüber, weil jetzt Klassiko ist trotzdem in Anführungszeichen nur ein Punktspiel. Das ist jetzt kein K.O.-Spiel, kein Finale. Real Madrids Topspiel letztes Jahr war das Hinspiel gegen Man City, also ein K.O.-Spiel, da ging es um was. Da waren die Preise 120 bis 545 Euro. Da ist dann Gästetickets nochmal was anderes, wird ja von der UEFA gedeckelt bis 60 Euro oder so. Aber da gingen sie immerhin bei 120 Euro los. Das hatte ich kurz Angst. Oh, bitte lass Real da nicht drüber gelegen sein. Aber auch natürlich 120 hast du dann auch nur 10.000 ganz da oben und die anderen gehen dann auch schon deutlich höher. Aber ja, das ist Real Madrid, das ist der FC Barcelona. So wird Geld gemacht, deswegen machen die Rekordumsätze. Zum Klassiko hatte auch so, oder generell dem Titelrennen hatte auch Hassan noch mal eine Frage. Er schreibt uns: Ich wollte euch fragen, ob die Meisterschaft ein Duell zwischen den drei Großen werden kann. Also ein Triel, meint er, glaube ich, dann eher. Weil bei Atletico sieht es ja sehr gut aus momentan. Vor allem Griezmann mal wieder in Topform. Real und Barca sind sowieso immer dabei. Und wie lange, denkt ihr, kann Girona da oben noch mitmischen? Ah, wobei hat man jetzt auch schon so halb teilweise mit beantwortet. Im Sinne von, Girona müssen wir abwarten. Könnte gut sich zu einem Triel entwickeln. Aber er fragt eben auch noch weiter zum Klassiko. Für den Klassiko wollte ich euch fragen, was eure beste Combined XI, also die kombinierte Startelf wären, was ihr denkt, wie die jeweiligen Trainer aufstellen werden. Bei Real hoffe ich auf Rossellou, da Rodrigo sich einfach in einem sehr großen Formtief befindet. Ich würde auch gerne Camavinga als Linksverteidiger sehen. Ich kann ja erstmal so die mögliche voraussichtliche Real Madrid Startelf vorlesen, was ich auch schon in der dritten Halbzeit grob gemacht habe. Also ich glaube natürlich, Kepa wird im Tor stehen und in der Abwehr wird es dabei bleiben, dass Carvajal, Rüdiger und Alaba verteidigen, also nicht Nacho, auch wenn er nicht mehr gesperrt ist im Klassiko. Und dann links noch ein bisschen unklar, ja, Mondi und Fran sind beide verfügbar, aber ich glaube wirklich hat Camavinga die besten Karten, wie es ja im Derby überraschend dann auch schon der Fall war, obwohl beide anderen Linksverteidiger im Kader waren. Tchouaméni auf der 6, ich glaube jetzt in der Champions League wird wirklich im Mittelfeld durchrotiert, sprich Valverde, Kroos raus, um fit zu sein für den Klassiko und dann eben Modric und Camavinga rein in der Champions League, sodass im Klassiko Valverde und Kroos starten, da vorne Bellingham und dann hier Vinicius mit. Ich habe die Hoffnung auf Rossellou, aber ich glaube trotzdem hat Rodrigo die besseren Karten, also ist das so ein bisschen die voraussichtliche Startelf. Was hast du so, kannst du bieten?
Ja gut, die stellen sich natürlich ein bisschen von selbst auf und dann ist die Frage, wie fit werden Pedri und Lewandowski. Und Pedri, selbst wenn er fit ist, glaube ich, wird nicht beginnen, weil das zu früh kommt. Von daher stellen sie sich wirklich ein bisschen von selbst auf. Mehr oder weniger die Mannschaft, die gegen den Athletic-Club gespielt hat, mit ein oder zwei Änderungen. Ich erwarte zum Beispiel Felix auf links, Ferran Torres in der Mitte, falls Lewandowski nicht fit ist. Wenn Lewandowski fit ist, klar, Lewa. Und dann rechts Torres oder Lamine Yamal. Das ist dann der Sturm vorne und im Mittelfeld, ja, De Jong ist nicht fit, wird nicht fit und Pedri wird, denke ich, nicht beginnen, also hast du nicht mehr viel, ne? Gündogan, Gavi, Romeo und dann Fermin vielleicht so als Joker, aber das sind so die drei, ja.
Echt? Ich dachte, er ist auch mehr so die Offensive.
Aber ja, der ist eher so Achter normalerweise, okay. Also offensiverer Achter, der stößt da schön in den Strafraum, das soll er auch so machen, aber ist eher so nach vorne dampfender Achter. Wobei er jetzt natürlich ein bisschen offensiver gespielt hat gegen den Athletic-Club, aber normalerweise ist, glaube ich, schon seine beste Rolle, so die 8 mit Vorwärtsdrang. Genau, und hinten, ja, Araujo muss natürlich spielen. Die Frage ist, spielt er rechter Innenverteidiger oder spielt er Rechtsverteidiger? Weil gegen Vinicius, also Vinicius gegen Cancelo, ist natürlich fußballerisch ein Traumduell, aber da könntest du schon mal überlaufen werden, ne? Da kannst du schon mal ein bisschen brennen. Von daher, man kennt ja Xavi, mich würde es also nicht überraschen, wenn er Araujo als Rechtsverteidiger wie in den letzten Jahren, in den letzten Duellen, in den letzten Klassikos eben auch aufstellt, um da Vinicius einfach unter Dach und Schach Fach zu halten, also in Schach zu setzen. Aber normalerweise würdest du schon sagen, Christensen linker Innenverteidiger, Araujo rechter Innenverteidiger, Koundé fehlt ja verletzt und dann Cancelo rechts und Balde natürlich links. Also schon, ja, stellt sich ein bisschen von selbst aufgrund der Verletzungsmiserie einfach.
Okay. Und wenn wir da jetzt noch versuchen, eine kombinierte Startelf draus zu machen, zumindest, ich würde mal sagen, von verfügbaren Spielern, deswegen wird jetzt da kein Courtois oder kein Militao mit reinkommen, Lewandowski und Pedri wird es dann vielleicht auch schon schwierig, aber ich glaube, zumindest auf der Torwartposition wären wir uns da schon mal einig, dass dann Marc-André Ter Stegen vor einem Kepa zu setzen ist. Ich sage ja auch oft, dass ich einige aus Barcas Abwehr leider geil finde und dass ich auch gerne einen Cancelo gehabt hätte, dass ich auch gerne einen Araujo haben würde, deswegen kann man die, glaube ich, schon mal setzen. Ich würde es auf jeden Fall auch einen Rüdiger dazu setzen, weil der einer der 5 besten Madrilenen in dieser Saison ist. Viel Persönlichkeit und auch einfach starke Tacklings. Also gäbe es die drei schon mal und dann, ja, hat Real eh die Probleme auf der Linksverteidigung, wenn schon ein Mittelfeldspieler jetzt wieder aushelfen soll. Deswegen muss wahrscheinlich dann Balde da auch zu nennen sein.
Nehme ich auch, unterschreibe ich auch,
ja. Mittelfeld, was hast du denn erstmal zu bieten oder fang du mal an?
Ja gut, De Jong und Pedri kann ich nicht nennen, die sind verletzt. Von daher, wir sprechen ja vom jetzigen Klassiko in der jetzigen Besetzung und dann finde ich, Romeo ist mir da zu schwach auf der 6. Hat da eher nichts verloren in der Combined 11. Also hat, klar, gegen den Ball, ne, ist ein wichtiger Zweikämpfer, aber mit dem Ball braucht er mir auch zu lang und da ist er nicht kreativ genug. Von daher hat er da nichts verloren. Mittelfeld wird wahrscheinlich dann eher ein bisschen von Real Madrid aufgrund der Personalsituation dominiert werden. Gündogan nimmt eine wichtige Rolle ein, aber hat Spiele, wo er schöne Dinge macht, aber so richtig entscheidend im Vergleich mit Bellingham zum Beispiel ist halt einfach nicht. Ne? Der macht die entscheidenden Tore und Gündogan, klar, ein, zwei Assists hat er schon und macht viele Dinge richtig und ist natürlich jetzt umso wichtiger, weil die anderen verletzt fehlen, aber so überragend ist er jetzt bisher noch nicht, ne? Dass er da herausragt.
Es in der passt Mannschaft. Schon, aber...
Von daher wahrscheinlich, also das Abwehrübergewicht ist ja offensichtlich bei Barca und im Mittelfeld gibt es jetzt wahrscheinlich ein madrilenisches Übergewicht, oder?
Also Tchouaméni ist ja bestimmt auch als einer der besten Blankos in dieser Saison zu nennen. Dann wird schon ein bisschen enger, wo ich dann, Valverde muss nicht, eher schon Toni Kroos, weil er schon wieder viel Konstanz zeigt und auch immer irgendwie frisch wirkt und solange er nicht auf der 6 eingesetzt wird, also glaube ich, kann man auf jeden Fall schon mal Tchouaméni Kroos nennen in der Kombination. Man könnte auch über Kamavinga reden, ich weiß. Aber um da schon mal zwei von, wie viele Mittelfeldspieler haben wir am Ende? Machen wir ein 4-4-2 oder 4-3-3? Wir machen 4-3-3, also Tchouaméni Kroos. Und dann, ich würde ja schon auch einen noch zulassen von euch, weil vorne muss ja irgendwo ein Bellingham muss einen Platz haben.
Ja, aber der muss ja im Mittelfeld spielen, der ist ja Mittelfeldspieler.
Also willst du eine
Mittelfeld auch wenn er immer in die Spitze stößt, aber er spielt ja bei euch auf der 10. 10 ist eine Mittelfeldposition, von der bei Dortmund war ja der klare Achter, also wenn du 4-3 spielst, musst du ins Mittelfeld und dann wird es natürlich schwer, weil ich will ich will natürlich auch nicht, dass da drei Real Madrid-Nasen stehen, ne? Im Mittelfeld. Aber Bellingham ist natürlich gesetzt, der ist ja absolute Weltklasse, den kannst du nicht rausnehmen. So.
Ja, ich sehe den halt mittlerweile mehr als Angreifer, aber
von daher würde ich sagen, rechte 8 ist Bellingham, der 6er kommt von Real Madrid, da kannst du dir aussuchen, ob du Kroos oder Tchouaméni draufsetzt und die linke 8 ist dann Gündogan, weil die anderen verletzt sind. Ist das okay? Kann man damit leben? Dann hast du zwei Madrilenen, einen Barca-Spieler.
Ja, ist schon okay. Bleiben ja noch
vorne. Gündogan ist ja, so blind ist jetzt Gündogan nicht. Ne? Der Vergleich mit Bellingham geht halt klar, weil wir haben ja die beiden Star-Neuzugänge verglichen, falls du dich erinnerst vor der Saison. Ne? Beide war so Prädikat leider geil. Bellingham überstrahlt natürlich Gündogan aktuell, aber Gündogan ist ja trotzdem Weltklasse. Und von daher würde ich da Gündogan linke 8, Bellingham rechte 8 und dann die 6 kannst du von Real wählen. Und im Sturm? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommst du.
Also spielerisch ist Real Madrid trotzdem noch sehr abhängig von dem Vinicius, der immer noch für ganz große Momente stehen kann, auch wenn er jetzt in Sevilla hier und da auch sich ein bisschen hat ablenken lassen wieder oder ein bisschen zu sehr auf Tricksen geachtet hat. Trotzdem muss da ein Vinicius rein, aber von der Form ist da auch ein Joao Felix zu nennen, der da auch weiter nicht nur eingeschlagen ist, sondern auch bei Barca viel hilft und viel macht. Dann haben wir trotzdem noch eine Position.
Also gehe ich so mit, die zwei Positionen. Ich finde Felix Form grandios, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich habe gestern mit Freunden das Barca-Spiel geschaut und ich habe gesagt, der war im Endeffekt wie in einem Käfig bei Atletico und wurde jetzt aus diesem Käfig befreit, aus dem Cholo Simeone-Käfig und darf jetzt Fußball spielen und hat Bock und Ballbehandlung. Ne? Die Pässe, die er spielt, dieser Pass auf Guyo ist ja absolute Weltklasse. Vor allem, er nimmt den Ball ja schon mit nach vorne, um ihn Pass spielen zu lassen. Also die Form ist so dermaßen stark, dass ich aufgrund der Formstärke würde Werber in meiner Classico Combined 11 Felix jetzt drin. Aber auf Vinicius, unabhängig von der Form, kannst du nicht verzichten. Der gehört da natürlich in die Stammelf. Also hast du da zwei Stürmer schon mal von den dreien und der dritte, entscheidet sich jetzt zwischen Joselu und Lewandowski? Oder... Weil das hättest du vor Jahren so auch nicht gedacht, dass du das so aussprichst, ne?
Das hätte man auch nicht gedacht vor anderthalb Jahren. Ja, es ist. Deswegen hatte ich erst noch Bellingham irgendwie mit da vorne, auch wenn es dann mehr die Zehnerposition ist, um dann irgendwie Kroos noch ins Mittelfeld reinzubringen. Das ist dann auch mehr das Real Madrid-System mit diesem, was das 4-4-2, wie auch immer man das bezeichnen will. Aber im 4-3-3, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt einen Ferran Torres damit reinnehmen oder. Wen hättest du noch anzubieten? Weil Rafinha wird ja auch fehlen, verletzt.
Ja, Lewandowski, wenn dann. Weil der könnte spielen, der ist Weltklasse und wir brauchen einen Neuner. Ne? Ja. Wir haben Vinicius und Felix, die wirbeln und dann braucht man einen Neuner in Lever, der die Glocken macht. Und Joselu, so stark auch diese Saison ist, ganz reicht er nicht an Lewandowski heran. Von daher würde ich Lewandowski sagen, weil er noch eine Chance hat zu spielen am Wochenende. Also er fällt nicht safe aus. Und dann ist das, glaube ich, eine faire faire Mannschaft, würde ich mal behaupten. Und Bellingham ist ja nochmal, der ist ja im Mittelfeld auf der rechten Acht gesetzt und kann ja dann nach vorne stoßen.
Ja, 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 du sagst fair, jetzt ist das Verhältnis 7:4 für Barca mit Barca-Spielern. Ja, ja, so eindeutig wird Moment. Der Barca, der Klassiker, glaube ich, nicht verlaufen.
Muss ja nicht deswegen so verlaufen, aber die Abwehr, die fünf hinten, die hast auch du aufgestellt, ne? Von daher.
Oh, auch wenn Carvajal eine gute, sehr gute Saison sogar spielt, aber da hat Cancelo ein paar. Ich hätte, wie gesagt, Bellingham vor den Angriff und dann Groß noch ins Mittelfeld, aber gut, so haben wir das auch versucht. Ich hoffe, Hassan ist zufrieden. Ich hätte noch so ein paar kleine Themen zum Abschluss. Beim FC Cadiz war ja was, auch in der Länderspielpause, der hatte was Neues präsentiert. Das sah nach neuem Stadion aus. Es ist aber nicht ganz neues Stadion da. Bei dieser Sporttech City, ihr habt das vielleicht auf Twitter gesehen, da wird in und um die Stadt Cadiz ein Gelände entstehen mit so drei unterschiedlichen Gebieten, wo dann verschiedene Gebäude entstehen oder schon entstanden sind, schon da sind. Und dieser komplette Neubau, der wie ein bisschen wie ein Mini-Bernabeu aussieht, der glänzt so und modern halt und soll auch 365 Tage im Jahr geöffnet sein und für Umsätze sorgen. Der soll aber wohl nicht das neue Stadion werden des Vereins, sondern nur ein Veranstaltungszentrum. Jetzt frage ich mich zwar, wie will die Stadt Cadiz 365 Tage im Jahr da Veranstaltungen machen, wenn sie nicht mal diese 30 Heimspiele des Vereins haben wollen, aber da ist noch sehr viel Politik im Spiel, wegen der Finanzierung, wegen der vielen Grundstücke, um die es da rund um und in Cadiz geht. Ich hatte noch mit dem hier und dem Admin vom FC Cadiz geschrieben, der hat auch nochmal gesagt, nee, der Verein will im Nuevo Mirandilla spielen oder bleiben. Aber jetzt kommen da eben meine Gedanken dazu. Da geht es auch eben darum, dass wenn der Bürgermeister da nicht bei gewissen Forderungen mitmacht hinsichtlich Finanzierung, dann könnte da auch schnell diese schicke neue Arena, denn die ist auch für Fußball ausgelegt von den Maßen her, könnte man da auch hinziehen. Aber das nur, hab das mal hier gehört. Wir hatten noch schnell, müssen wir vielleicht sagen, Nationalmannschaft. EM-Qualifikation wurde gelöst, zuletzt ja mit 6 Siegen in Folge, darunter 3-0. Das ist ja schon mal spektakulär und da sieht man mittlerweile auch, wie bunt diese Nationalmannschaft zusammengesetzt ist, wie viele unterschiedliche Vereine du da hast, dass da irgendwie ein neuer, frischer Wind weht, wo dann vielleicht auch ein paar alte Gesichter, ob das mal Ramos war früher oder auch Alba Busquets, wo es vielleicht auch an der Zeit war, dass die langsam mal gehen, sodass da jetzt mehr und mehr was Neues entstehen kann. Und für Luis de la Fuente muss man ja sagen, nach dem Nations League-Sieg jetzt schon frühzeitig Qualifikation und auch Platz 1 zurückerobert, ist das schon mal ein großes Lob. Und ich glaube, jetzt gegen Zypern und Georgien wird er nichts mehr anbrennen mit Platz 1 gegen Schottland. Also da auch Chapeau für die Selección, oder?
Ja, und vor allem sah es ja nicht direkt danach aus, dass es so schnell dann gehen würde mit der Quali, weil sie ja das erste Spiel direkt verloren haben gegen Schottland. Ich glaube, es war das erste oder
ja,
zweite,
genau, erste oder zweite
Quali-Spiel. Da ging es ja 0-2 gegen Schottland in die Hose und die Schotten haben ja alle 5 Spiele gewonnen, waren dann mit 15 Punkten irgendwie, was weiß ich, wie viele Punkte enteilt, weil Spanien ein Spiel weniger hatte. Also es sah schon nach einer bisschen zittrigen, kniffligen Quali aus, vor allem weil du ja Norwegen mit Haaland und Ödegaard in der gleichen Gruppe hattest. Aber dann ja, ging es doch recht schnell, sehr, sehr gut. Wobei bei allem Lob, die Leistung war nicht immer so prickelnd. Also viele Spiele auch knapp gewonnen und Probleme gehabt und ja auch, ja, würde ich jetzt auch nicht überbewerten wollen. Also ja, schön, dass sie sich so schnell und reibungslos qualifiziert haben. Schöne Sache natürlich, aber würde jetzt nicht gleich sagen, oh, die neue Ära hat begonnen und Favorit auf EM, piano, piano.
Ja. Aber sieht schon mal ganz okay aus, selbst für mich als so Nationalmannschaftsnaher Crumpy Cat. Okay, was haben wir noch? Bei den Tipps müssen wir noch mal reingucken. Wir haben ja heute noch das Spiel Valencia gegen Cadiz und aktuell ist Dan the Man unser Man, denn mit 22 Punkten aus den ersten 9 Spielen steht er ganz oben. Ich folge mit 18. Oh, krass. Gar nicht so weit dahinter, weiß nicht, wo du gerade bist, aber vorne ist, oh nee, Fabi Manita hat gerade die Führung übernommen, vor Cedric, vor Ahmed, vor Yusuf, auch interessant, da ist es nicht nur ein Triell, da ist es jetzt ein Quartiell, wie auch immer man sagt, Vierkampf und Marco Quartett. Ist auch nicht weit weg, Quartett. Ja gut, aber so als Duell-Triell, also da ganz ordentlich was los. Und wir haben natürlich jetzt auch was los mit Champions League unter dieser Woche und am Wochenende dann, ich freue mich drauf, Samstag Klassiko. Ich in Barcelona, erstes Mal natürlich im Olympiastadion. Mal schauen, was da so geht. Am Sonntag sind auch noch 2 Spiele. L'Hospitalet und Corneille haben Heimspiele, falls jemand vor Ort ist. Da werde ich sein, 12 Uhr und 16 Uhr, glaube ich, sind die Anschlusszeiten. Corneille spielt im RCDE-Stadion, wusste ich auch noch nicht. Also in dem von Espanyol.
Das Trainingszentrum ist direkt im Schatten
des
Espanyol-Stadions. Also die sind nebeneinander.
Ach, ich dachte, die spielen auch da drauf.
Nee, ich glaube, die spielen auf irgendeinem Kunstrasenplatz daneben. Also ich konnte es nicht besuchen, als ich da war. Hat so geschifft, weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich in Barcelona bin, ich ja auch gegen Getafe zu einem Espanyol-Spiel, da hat es wirklich so dermaßen krass geregnet, dass ich nur noch rein musste ins Stadion und danach nur noch heim. Und deswegen konnte ich Cronea nicht, also den Verein, nicht besuchen und seine Anlage nicht begutachten. Aber die sind wirklich direkt daneben, dahinter und haben, glaube ich, gar keine richtige Stadion. Also ich weiß nicht, ob das so prickeln wird. Hospitalet ist ein ehemaliges Baseballstadion, das für Olympia 92 errichtet wurde. Ist so ein halbrund. Ziemlich schickes Stadion, also für den, was sind sie, Fünftligist sind sie, glaube ich. Sehr, sehr nett. Kannst du schön mit der U-Bahn 20 Minuten vom Zentrum aus, also ist natürlich eine andere Stadt, aber ist ja sehr fließend der Übergang.
Meine Unterkunft ist eh außerhalb, also in Hospitalet da draußen so wieder.
Am Arsch der Welt wieder, okay.
Das will ich
ansonsten, weil ich hätte dir nicht empfohlen, dass du eher guckst, dass du UE Sanz und das CE Europa
Spiele
haben.
Nee,
hast du schon geschaut?
Ja, klar.
Schon weil abgecheckt. Das wäre, vor allem Europa wäre mal einen Besuch wert mit seinem berühmten Stadion da.
Ja, nächstes Mal.
Nächstes Mal, na gut. Aber immerhin.
Immerhin.
Ground sammeln.
So schaut es aus.
So muss das.
So ist es, genau. Okay, war eine volle Folge. Ich muss los, Luis abholen. Wünsche euch eine schöne Woche und dann hören wir uns nach dem Klassiko vielleicht wahrscheinlich noch aus Barcelona. Ja, doch, gut. Also, hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitakapodcast.